Wie gesagt, nochmal der Dank an die Organisatoren und natürlich an Sie, dass Sie eben so lange ausgehalten haben und dass Sie sich jetzt hoffentlich mit einem Sinnesystem noch vertraut machen können, von dem ja, die Menschen, aber auch die Wissenschaft, wenn man ehrlich ist, nicht allzu viel erfahren hat in den letzten Jahrzehnten, etwas vernachlässigt wurde. Aber ich hoffe, dass Sie in der nächsten halben Stunde sehen werden, dass das, worüber ich reden möchte, nämlich die Nase, das Riechen oder die Wahrnehmung von Düften, dass das eigentlich für Ihr Leben eine ganz bedeutende Funktion haben kann und dass Duftstoffe viel tiefer in Ihr Leben eingreifen können, als Sie das vielleicht bisher geahnt haben und dass auch die Wirkung von Düften auf sehr unterschiedlichen Ebenen in Ihrem Körper sowohl sehr tief und sehr tiefgreifende Veränderungen auslösen kann, aber Sie diese Wirkung auch benutzen können, um eben zum Beispiel in bestimmten Richtungen sich dann selbst vielleicht zu therapieren. Also ich will Ihnen einiges vom Lehrstuhl, von den Daten des Lehrstuhls zeigen, die wir in den letzten Jahren erarbeitet haben und mich dabei auf eigentlich vier verschiedene Bereiche konzentrieren, in denen Düfte wirken. Sie denken natürlich immer zuerst mal an die Nase, das ist schon klar. Deswegen werde ich natürlich zuerst mal Ihnen was über die Nase erzählen, wie eben in der Nase Duftstoffe behandelt werden und wahrgenommen und was eben dann auch diese Reaktionen dann auslösen. Ich werde Ihnen aber auch versuchen zu zeigen, dass auch wenn Sie gar keine Nase haben, also völlig ohne Nase, Duftwirkungen in Ihrem Körper stattfinden können, und zwar ganz erhebliche Wirkungen von Düften auf ihren Körper Einfluss nehmen können. Und ich werde Ihnen dann natürlich auch noch etwas ganz Ungewöhnliches berichten, nämlich dass die Sensoren, die Sie in der Nase haben, um Düfte wahrzunehmen, dass diese Sensoren, wenn man sich mal im Körper überall genau umschaut, also in anderen Organen, Sie sehen hier die Haut oder das Gehirn oder die Prostata, das Herz, dass man diese Sensoren aus der Nase tatsächlich in diesen Organen auch findet. Und die Frage ist, wozu sind sie da und was machen die Düfte vielleicht in diesen anderen Stellen des Körpers? Und das Letzte ist, ich werde Ihnen ein paar Daten zeigen, die wir auch im Rahmen des SFBs mit Frau Manahan untersuchen, nämlich, dass es noch ein Sinnessystem gibt, das nun nicht das Riechsystem ist, sondern dass sozusagen der Nervus trigeminus, also der Schmerznerv ist in Ihrem Gesicht, in Ihrem Gesichtsbereich, Ihr Warn- und Schmerznerv, der nun auch die Möglichkeit hat, sogar Düfte zu riechen, Düfte wahrzunehmen. Nun, wenn ich also mit der Nase beginne, dann ist halt die erste Frage, wie kann man überhaupt riechen, was passiert da? Also alles, was riecht, muss erstmal, alle Gegenstände, die riechen, müssen erstmal Moleküle in die Luft abgeben. Ob das eine Rose ist oder ein Stück Hundekot oder ob das irgendwas zu essen ist, alles setzt Moleküle in die Luft frei, die schwirren dann wie Staubkörner hier rum in der Luft. Also dieser ganze Raum, wenn man ehrlich ist, wenn man das jetzt vergrößern würde, die Luft hier, dann würde man überall diese kleinen Partikel sehen, nämlich die Duftmoleküle, die in der Regel oder die meisten von Ihnen natürlich von Ihnen selber kommen. Das heißt, Sie schwitzen, Sie haben ein Parfum, ein Deo und diese ganzen Moleküle sind hier in der Luft. Und wenn Sie einatmen, dann kommen die mit dieser Luft in Ihre Nase, also wie bei dieser Rose zum Beispiel, die gibt also Duftstoffe ab, dann atmen Sie sie ein in der obersten Etage Ihrer Nase, also ganz da oben, da sitzt dann die Riechschleimhaut und an dieser Riechschleimhaut gibt es nun Sinneszellen, die nun spezialisiert sind für die Wahrnehmung von Düften. Diese Sinneszellen, die haben einen ganz langen Nervenfortsatz, also wirklich Zentimeter lang, der geht durch die Nase, also durch den Schädelknochen hier im Gehirn durch. Deswegen heißt der hier Siebbein, weil er lauter kleine Löcher hat, damit diese Nervenfasern auch alle durchgehen können, wie so Kabelstränge, und endet hier in dieser ganz kleinen Struktur des menschlichen Gehirns, nennt man also Riechhirn, Bulbus olfactorius. Und bei der Maus müsste ich das jetzt zum Beispiel fast so ein Drittel des Gehirns zeichnen. So groß ist dieses Riechhirn bei der Maus. Das heißt, wir haben hier nur noch relativ kleine Strukturen übrig, aber sehr effektive, wie ich Ihnen gleich zeigen werde. Von diesem Riechhirn, das empfängt also die Informationen von den Sinneszellen und von dort geht nun eine dicke Leiterbahn, die Sie hier sehen, dieses gelbe Kabel, direkt in diese ältesten Bereiche Ihres Gehirns, die wurden gerade schon erwähnt. Das ist nämlich zum einen das limbische System. Ein Zentrum des limbischen Systems ist dieser Mandelkern, den Herr Wolf Ihnen gerade gezeigt hat, die Amygdala. Und Sie gehen in den Hippocampus, also in dieses Zentrum des Gehirns, das haben Sie auch gerade gehört. das für die Erinnerung und das Gedächtnis zuständig ist. Also die Nase hat sozusagen den schnellsten und direktesten Zugang von allen Sinnesorganen, die wir haben, also viel schneller als Sehen, Hören und all die anderen Sinnessysteme, eine direkte Leitung gelegt, sozusagen eine Standleitung, würde man sagen, von der Nase direkt in das limbische System, also in die Zentren der Emotionen, der Stimmungen, der Gefühle, der Triebe und in das Erinnerungs- und Gedächtniszentrum im Hippocampus. Und das ist natürlich der Hauptgrund, warum Sie mit Düften so unglaublich effektiv Erinnerungen auslösen können aus einer ältesten Kindheit. Also wie mit einem Lichtschalter, zack, können Sie sich zurückbeamen in Ihre alten Klassenzimmer, in Ihre Schulzimmer, können die Menschen wieder sehen, wenn Sie den Duft dieses Zimmers wahrnehmen. Oder Sie können auch mit diesen Düften sehr schnell Ihre Befindlichkeit verändern, Ihr Wohlgefühl verändern, Ihre Stimmung und Ihre Emotion verändern. Und das macht es eben so spannend. Wenn man dann allerdings schaut, wie Menschen darauf reagieren, dann ist dieser Satz hier unten sehr wichtig, dass nämlich, wie sie nun einen Duft bewerten, das ist nun wirklich nicht genetisch festgelegt, sondern das hängt eben ab, wie sie, welche persönlichen Erfahrungen sie gemacht haben, wie die Erziehung war und Ähnliches. Das heißt, jeder Mensch hat eigentlich, wenn er einen Duft riecht, eine andere Empfindung, hat eine andere Bewertung. Der eine, der liebte die Schulzeit, wenn der sich an das Klassenzimmer erinnert, dann fühlt er sich wohl. Der andere, das war für ihn der verhassteste Raum seines Lebens. Wenn der nur den Geruch vom Klassenzimmer wahrnimmt, dann stellen sie ihm schon die Haare auf. Also Sie sehen, jeder kann mit einem und selben Geruch sehr unterschiedliche Empfindungen haben. Sie können also einen Geruch nicht universal einsetzen und bei jedem Menschen sozusagen mit einem Geruch das Gleiche auslösen. Wir kommen nachher nochmal drauf zurück, weil das natürlich therapeutische Konsequenzen hat. Das heißt, Sie können nicht einen Duft nehmen und damit alle Menschen in diesem Raum behandeln und erwarten, dass dieser Duft, der über die Nase dann zumindest wirken soll, bei jedem Menschen das Gleiche macht. Das geht eben nicht, weil jeder Mensch hat eben eine andere Prägung für einen Duft. Wenn man in einem Kulturkreis lebt, dann hat man natürlich ähnliche Duftvorlieben, aber natürlich nie die gleichen. Und je nachdem, wie eben die Erziehungen sind, also menschlicher Schweißgeruch ist bei uns eben sehr unangenehm bewertet. Wenn jemand, der Nachbar jetzt richtig nach Schweiß stinken würde, dann würden Sie sich nicht darüber freuen. Wenn Sie jetzt in Papua-Neuguinea wären, dann würden diese Menschen den menschlichen Schweißgeruch eigentlich sehr hoch und sehr schön einschätzen, weil sie eben diese andere Bewertung haben. Da sagen eben die Eltern nicht zu den Kindern, Mensch, Junge oder Mädchen, wasch dich mal, du schweißelst, du stinkst, sondern die sagen vielleicht zu ihm, heute riechst du ja wieder ganz gut, so wie eben ein Mensch riechen muss. Und Sie sehen, davon hängt das eben alles ab. Wahrnehmen tun diese Gerüche also die Riechschleimhaut, die Riechsinneszellen, von denen ich gerade berichtet habe, das sind diese Strukturen hier, die in ihrer obersten Etage der Nase sich befinden. Und diese Riechsinneszellen sind diese gelben Zellen, die haben so kleine Fortsätze, fingerförmige, mit denen die Duftmoleküle im Nasenschleim sozusagen aufgespürt werden. Und sie haben am anderen Ende natürlich diesen lange, den ich hier abgeschnitten habe, Nervenfortsatz, der eigentlich ganz lange wäre und bis ins Gehirn reichen würde. Und dort senden sie die Information hin. Was spannend ist, dass diese Riechsinneszellen eine der wenigen Nervenzellen sind, im Gegensatz zu Gehirnzellen, die sich ständig erneuern. Und zwar durch diese Basalzellen, die man Basalzellen nennt, das sind echte neuronale Stammzellen. Das sind also eine der wenigen echten neuronalen Stammzellen außerhalb des Gehirns. Und deswegen sind sie natürlich auch besonders spannend, weil man sie natürlich relativ einfach bei einem Menschen gewinnen kann, ohne dass man sein Gehirn aufbohren muss. Und deswegen erzähle ich Ihnen gleich noch eine Geschichte dazu. Diese Stammzellen erneuern ihre Riechzellen einmal im Monat komplett. Der Mensch hat 30 Millionen Riechzellen und die werden einmal im Monat komplett neu gemacht und zwar lebenslang. Und diese Riechzellen, die können eben, wie gesagt, dann die Düfte wahrnehmen. In der Zellwand, da sitzen die Strukturen, die für die Dufterkennung zuständig sind, nämlich einmal ein Art Rezeptor, das ist wie so ein Schloss, kann man sich das vorstellen, ein Türschloss, und das Duftmolekül wäre der Schlüssel. Das heißt, es gibt ein Schloss in der Zellwand, da muss der richtige Duft kommen, der dann ist wie ein richtiger Schlüssel und der kann das Schloss aufsperren. Und wenn das passiert, dass das der richtige Schlüssel ist, dann wird in der Zelle eine ganz komplizierte biochemische Verstärkungsmaschinerie angeschaltet, die eigentlich dazu führt, dass am Ende dieser Verstärkungsstrecke in der Zelle lauter kleine Löcher entstehen, Röhren, Kanäle. Und durch diese Kanäle fließt ein Strom. Und zwar ein Strom aus dem Nasenschleim in diese Riechzellen hinein. Den kann man messen wie ein Elektriker mit einem Amperemeter. Also es fließt ein Strom in Ampere zu messen, ausgelöst durch diese Duftreaktion mit dem Rezeptor. Und dieser Strom, wenn er groß genug ist, wird über die gesamten Zelle weiter, über den Nerven weitergeleitet bis ins Gehirn. Und das Gehirn wird sozusagen durch diesen Stromimpuls davon informiert, dass vorne ein Duftmolekül angedockt hat. Also ein ganz raffinierter Mechanismus. Nun, ich will Ihnen noch ein Wort zu diesen Stammzellen sagen, weil das natürlich auch für Sie von einigem Interesse sein könnte. Wir haben vor kurzem eine Maus, eine sozusagen genetisch veränderte Maus gemacht, bei denen diese Stammzellen grün gefärbt sind, so dass wir sie erkennen. Also diese neuronalen Stammzellen erkennen, das sind alles diese grünen Zellen. Hier vorne wären jetzt diese fingerförmigen Fortsätze, der Nasenschleim, und hier sind diese Zellen. Wir können jetzt diese Zellen jetzt von so einer Maus nun entnehmen, können die sortieren und können sagen, ich will nur schauen, was diese grünen Stammzellen jetzt alles, ob ich daraus neue Riechzellen züchten kann zum Beispiel. Und man kann die dann in Kulturschalen reintun, dann heißen sie Neurosphären, wenn man eine Zeit lang wartet. Das heißt, aus dieser einen Stammzelle entwickelt sich eine ganze Zellpopulation, eine ganze Zellklumpen. Und wenn man dann einen bestimmten Differenzierungsfaktor dazu gibt, das heißt eine bestimmte chemische Substanzencocktail draufschüttet, dann entstehen aus diesen Neurosphären tatsächlich differenzierte Zellen, die also auch so eine Art Vorläufer von Riechzellen sind. Und sie können nun versuchen, aus diesen Stammzellen dann richtige Riechzellen zu züchten. Nun, die Theorie haben wir bei der Maus entwickelt. Machen wollen wir es natürlich beim Menschen. Und das machen wir hier mit der Klinik von der HNO-Klinik von Herrn Professor Dazert hier in Bochum. Und versuchen also jetzt beim Menschen das nachzumachen und zu schauen, ob wir auch aus menschlichen Nasen sozusagen aus diesem Riechschleimhaut Stammzellen machen können. Sie sagen, wozu braucht man das? Was wollen wir mit Riechstammzellen anfangen? Nun, es gibt eben vor allem ein Problem, dass offensichtlich im Alter bei Menschen diese Vermehrung dieser Stammzellen nicht mehr so richtig gut funktioniert. Also wenn man schaut, etwa 80-Jährige testet, wie gut sie noch riechen können, dann findet man, dass so ab dem 75. Lebensjahr bereits 30% der Menschen extrem nachgelassen haben im Riechen, schon sehr schlecht geworden sind. Und vor allem, dass also das Alter ein ganz wichtiger Faktor ist, und wenn die dann noch älter werden, so über 80 Jahre hier, dann wird man im Riechen noch schlechter. Also man könnte vielleicht sogar Menschen, die da nachlassen, wieder sozusagen neue Zellen geben, damit sie wieder besser riechen können. Das zweite, aber viel wichtigere ist, dass Sie sehen, dass der Riechverlust ist das erste Symptom, das erste Anzeichen von allen neurodegenerativen Erkrankungen. Also Parkinson und Alzheimer, alle beginnen damit schon 10 Jahre, bevor irgendein anderes Anzeichen für diese Erkrankung entsteht. Und das haben wir vor 20 Jahren schon als ich noch im Klinikum rechts der Isar gearbeitet habe in München, schon einen Test entwickelt, dass man mit Riechtests schon Frühdiagnostik betreiben kann, vor allem für Parkinson-Patienten, und zeigen kann, dass dort das Riechvermögen schon nach und nach nachlässt. Und ich war gerade auch in Peking, da gibt es inzwischen ein Rieseninstitut, das also diese Riechstammzellen nun im Moment verwendet und versucht damit eben beim Menschen auch diese neurodegenerativen Erkrankungen zu behandeln. Also es gibt eine ganze Menge Ideen, was man mit denen machen könnte, aber man muss eben zuerst mal diese Zellen entwickeln und diese Zellen isolieren können aus der menschlichen Nase, so wie wir es eben bei der Maus im Moment entwickelt haben. Nun, die nächste Frage ist natürlich, wie kommen wir jetzt zu der Duftwahrnehmung? Also dieser Rezeptor, dieses Schloss, das ich erzählt habe, das einen bestimmten Schlüssel nur erkennt, dieser Rezeptor von diesem Typen von Rezeptoren hat der Mensch 350 verschiedene. Also in der Nase, in jeder ihrer Zellen sind immer so Schlösser in der Membran drin, und insgesamt besitzen wir 350 verschiedene solcher Rezeptoren, und damit decken wir die gesamte Duftwelt ab, die sie wahrnehmen können. Die Maus hat zum Beispiel davon 1000. Also wir haben nur ein Drittel so viel wie die Maus, aber immerhin sind wir damit auch noch ganz gut ausgestattet. Und das zweite Wichtige, das will ich Ihnen nur an diesem letzten Satz sagen, dass jede ihrer Riechzellen aus Gründen, die wir bis heute nicht kennen, nur einen so einen Typ immer herstellt. Also die eine Riechzelle stellt nur den Typ her, der Vanille riechen kann, die zweite den Typ, der Moschus riechen kann und so weiter. Sie haben also 350 sozusagen Spezialisten von Riechzellen in der Nase. Bei 30 Millionen heißt das natürlich, dass jeder Typ 100.000 Mal vorkommt. Also Sie haben 100.000 Riechzellen, die können Vanille riechen in der Nase, 100.000 Moschus und 100.000 Buttersäure, also Schweißgeruch. jeder Mensch die gleichen, ob das Eskimo ist oder ob das ein Indianer ist oder ob das wir sind. Weltweit hat jeder Mensch die gleichen 350 Rezeptoren, das gleiche Repertoire, die gleiche Ausstattung. Ja, das Problem ist jetzt nur, als wenn ich wüsste, was jeder dieser Rezeptoren riechen kann, hätte ich natürlich ein tolles Abbild unserer menschlichen Nase. Weit gefehlt. Bis heute kennen wir gerade von 10 dieser Rezeptoren, welcher Duft in das Schloss passt. Und das ist eben das große Dilemma im Moment, woran unser Lehrstuhl sehr intensiv arbeitet, wie andere auch. Also wir sind im Moment doch weltweit nahezu die einzigen, die menschliche Riechrezeptoren herstellen können, künstlich, denn das ist nämlich das Problem dabei. Also wenn ich jetzt wissen will, was der Rezeptor 174 zum Beispiel aus der Nase ist, also einer von den 350, welchen Duft der riechen kann, muss ich den Rezeptor, wir haben ja heute Morgen von den Genen gehört, bei Frau Markus, ich muss halt das Gen von diesem Rezeptor, die Bauanleitung sozusagen aus dem Genom nehmen, muss dieses Gen in Zellen einschleusen, die diesen Rezeptor normal nicht tragen. Das sind Nierenzellen zum Beispiel, die können nicht riechen. Jetzt baue ich also einen Riechrezeptor da ein und dann gebe ich auf diese Nierenzelle Düfte drauf und schaue, ob sie jetzt riechen können und was sie riechen können. Nun, um das zu sehen, ob die riechen können, gibt es einen Farbstoff, der immer sozusagen rot aufleuchtet, wenn die Zelle gerade riecht. Das kann man sozusagen künstlich machen. Also ich habe jetzt in diese Nierenzellen, jeder dieser blauen Flecken ist eine Nierenzelle, diesen 174er künstlich eingebaut. Und jetzt gebe ich also eine Duftmischung drauf und schauen Sie mal, was passiert. Jetzt kommt der Duft, zack, plötzlich werden die alle rot. Würde ja Nierenzellen normal nie tun. Also die können jetzt plötzlich alle riechen. Und jetzt ist die Frage, was riechen Sie? Nun, das war natürlich kein einzelner Duftstoff, sondern eine Mischung wie ein Parfum aus 100 verschiedenen Düften. Das muss dann alles erstmal unterteilt werden und gesucht werden. Und dann findet man in der Regel einen oder zwei Duftstoffe in dieser Mischung, die in der Lage sind, diesen einen Rezeptor zu aktivieren, wo also die also in dieses Schloss passen. In diesem Fall, beim 174er, war es also diese Duftgruppe hier, die da reinpasst, diese Moleküle, das ist eben Burgundial oder Lilial, das ist Maiglöckchenduft. Wir haben also jetzt ganz zufällig den Maiglöckchenrezeptor gefunden. Ich hätte irgendwie schlimmer kommen können, aber auch anders. Also wir kennen inzwischen ein paar von diesen Rezeptoren, ich zeige Ihnen da mal welche. Wir kennen den Bananenrezeptor des Menschen, frische Meeresbrise, wissen wir, wie der aussieht. Wir kennen den Zitronenrezeptor und den Veilchenrezeptor, aber alles Zufallsbefunde. Wir können nur einen rausnehmen von Rezeptoren und können mal alle Düfte testen und schauen, ob irgendeiner wirkt. Also das ist eine mühsame Arbeit, wie Sie sehen. Ja, was habe ich davon, wenn ich die alle kenne? Nun, ich kann natürlich zum einen natürlich wissen, genau was wir riechen können. Ich kann natürlich bessere Moleküle entwickeln und ich kann natürlich auch verstehen lernen, wie werden überhaupt diese Düfte im Gehirn erkannt. Denn im Moment sind wir ja noch bei der Zellebene. Wir haben also diese Riechzellen hier, das ist der Nasenschleim. Dann kommt also Vanillemoleküle. Es gibt also 100.000 Zellen, habe ich ja vorher erzählt, die tragen das Schloss für den Vanillemolekül. Das sind die gelben hier. Und wenn ich jetzt die Nervenfortsätze dieser gelben Zellen jetzt verfolge und in das menschliche Riechhirn gehe und das menschliche Riechhirn anschaue, dann kommt irgendwas Verrücktes raus. Nämlich im Riechhirn, wenn ich das vergrößert anschaue, dann sieht das aus wie eine Lottotrommel. Sie kennen das alle, eine riesen Glastrommel und innen drin sind lauter Kugeln. Und wenn Sie die Kugeln zählen, beim Lotto sind es, ich spiele nicht Lotto, 47, wie viel? Ne? Ah, egal. Also 40 rum, wenn Sie die Kugeln zählen, dann kommen Sie auf die Zahl von, Sie werden es ahnen, 350. Im Riechhirn gibt es 350 kleine Kugeln. Und ich habe Ihnen erzählt, es gibt 350 Zelltypen. Das heißt, jeder Zelltyp, alle gelben Zellen, die den Vanillerezeptor haben, senden ihre Nervenfortsätze in ein und dieselbe Vanillekugel. Und alle Moschuszellen, 100.000, senden die Zelltypen in Moschuskugel und so weiter. Und daran erkennen sie dann, weil nämlich immer nur die Vanillezellen, wenn sie Vanillin riechen, Vanille, Dr. Oetker's Vanillin, dann empfängt nur diese Vanillekugel Strom von den Zellen und daran wissen sie, es ist Vanillin. Wenn sie jetzt was Komplexes riechen, wie einen Rosenduft